NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. August 1346. Die Schlacht von Crécy.
Die Engländer hatten einen Höhenkamm besetzt, der sich von Südwesten nach Nordosten zog. In ihrem Rücken befand sich ein Wald. Vor ihnen und zu beiden Seiten senkte sich das Gelände ab. Von ihrer rechten Flanke blickten sie auf das Städtchen Crécy-en-Ponthieu, das sich ins Tal der Mähe schmiegte. Die Franzosen rückten aus dem Süden an.
Stellen Sie sich vor, ungünstige Witterung, aufgeweichtes Gelände, keine festen Wege, eine erschöpfte Truppe, die durch den Marsch auch nicht geordnet ist, stößt auf einen in Schlachtordnung aufmarschierten Gegner. Das Ergebnis kann man fast voraussehen.
Die dramatischen Ereignisse auf den Feldern von Crécy erschütterten die mittelalterliche Gesellschaft Frankreichs bis ins Mark. Der Name der Kleinstadt im Nordwesten des Königreichs steht für eine verheerende Niederlage der Franzosen und einen beispiellosen Aderlass der französischen Aristokratie. Dr. Dirk Reitz vom Institut für mittelalterliche Geschichte an der Technischen Universität Darmstadt.
Die Opferliste, die die Herolde nach der Schlacht zusammenstellten, liest sich wie ein französisches Adelshandbuch. Etwa 1700 Ritter, zahlreiche Grafen und Große gehören zu den Opfern. Dies macht die moralische Wirkung, den ungeheuren Eindruck auf die französische Gesellschaft oder jedenfalls auf die französischen herrschenden Kreise aus.
Wie konnte es zu der Katastrophe kommen? Das Heer der Franzosen war den Engländern zahlenmäßig weit überlegen. Und vor allem die französischen Ritter galten als nahezu unbesiegbar. Was war passiert? Crécy, ein mittelalterliches Drama in drei Akten.
Crécy, erster Akt, die Vorgeschichte.
Ich befinde mich auf dem Land, das ich von meiner königlichen Mutter rechtmäßig geerbt habe und das sie als Mitgift erhalten hat. Ich bin bereit, meinen Anspruch gegen meinen Feind Philipp von Valois zu verteidigen.
1328 erhebt Eduard III. Von England Anspruch auf die französische Krone und beschwört damit einen Konflikt herauf, der als hundertjähriger Krieg in die Geschichte eingehen wird. Der englische König leitet seine Erbansprüche von der weiblichen Linie seiner Vorfahren ab. Auf der anderen Seite pocht auch König Philipp VI. Aus dem Haus Valois auf die Rechtmäßigkeit seiner Thronfolge.
Sie speist sich nicht nur aus Erbansprüchen, sondern speist sich unter anderem auch aus der Krönung am rechten Ort und nach dem rechten Ritus. Und von daher hatte Philipp VI. Seinem Kontrahenten Eduard gegenüber wesentliche Vorteile, denn er wurde am rechten Ort in Reims von der rechten Person, dem Erzbischof von Reims, mit den rechten Mitteln, unter anderem auch dem berühmten Salböl, dem Chrysam, zum König gesalbt.
Doch Eduard III. Will die Herrschaft Philipps VI. Nicht anerkennen und zudem wirtschaftliche Interessen auf dem Festland wahren. 1346 landet der englische König mit einem schlagkräftigen Heer in der Normandie, um seine Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen. Stadt für Stadt, Dorf für Dorf, Siedlung für Siedlung verwüsten er und seine Mannen bei ihrem Zug durch den Westen und die Mitte Frankreichs.
Geprägt ist das Kriegsbild der Zeit für die vom Kriege betroffene Zivilbevölkerung durch die sogenannten Chevauchées. Chevauchées oder Englisch Raid sind Streifzüge von Truppen und Truppenteilen, deren Ziel nichts anderes ist, als Beute zu machen, die Verpflegung und Versorgung der eigenen Truppen sicherzustellen und nicht zu unterschätzendes Ziel, die Zivilbevölkerung zu beunruhigen.
Angesichts der Verheerungen der Engländer, die inzwischen auch Kurs auf Paris genommen haben, holt Philipp VI. Zum Gegenschlag aus. Der französische König trommelt ein gewaltiges Heer zusammen, wirbt 6000 Armbrustschützen aus Genua an, versichert sich der Unterstützung der meisten seiner französischen Lehnsmänner und ihrer Söldner. Und er vertraut auf die sagenumwobene Kampfkraft der mittelalterlichen Elitetruppen, der Ritter. Die Panzerreiter erscheinen den Zeitgenossen wie seelenlose Kampfmaschinen. Schier unbesiegbare Krieger auf ebenfalls mit schwerem Harnisch geschützten Rössern. Den Nimbus der Wunderwaffe verdankten die Ritter vor allem ihrem Einsatz in den Kreuzzügen des 11. und 12. Jahrhunderts. Ein heranstürmendes Ritterheer mit eingelegten Lanzen und das Donnern der Hufe ihrer Pferde versetzten noch jeden Gegner in Angst und Schrecken.
Sie waren von Kopf bis Fuß gepanzert mit einer Rüstung aus einer Art Stoff aus Eisenringen. Sie schienen eine eiserne Masse zu sein, von der die Schläge einfach abglitten.
Mehr als 10.000 solcher Krieger reiten im Sommer 1346 mit König Philipp VI. Von Frankreich gegen Eduard III. Der Usurpator soll aus dem Land verschwinden oder sterben. Die Vorteile liegen eindeutig auf Seite der Franzosen. Eduard III. Verfügt höchstens über halb so viele Männer und nur ein Viertel seiner Kämpfer sind Ritter. Der Militärhistoriker Dirk Reitz.
Eduard III. Erkennt seine Unterlegenheit und zieht sich zurück auf die Kanalküste hin, wo er bedarfsweise auch Schiffsraum fände, um sich auf die britischen Inseln zurückzuziehen. Aus dem Chevauché, aus dem Raid, aus dem Feldzug Eduards III. Wird eine Art Verfolgung, der er sich durch die französischen Truppen ausgesetzt sieht. Und von daher entschließt er sich, zur Schlacht, die er auf einem für ihn günstigen Geländeabschnitt anzunehmen, beabsichtigt. Und so schürzt sich der Knoten, der am 26. August 1346 auf den Feldern von Crécy dann schließlich wieder durchschlagen wird.
Crécy, zweiter Akt, die Schlacht. Immer ist Blut ihr Preis und Hinschlachten ihr Charakter und ihr Name.
Schreibt General von Clausewitz im 19. Jahrhundert über das Wesen der Schlacht und mag dabei besonders an die Schlachten im Mittelalter gedacht haben. Mann gegen Mann, wie in Crécy.
Die Engländer hatten einen Höhenkamm besetzt, der sich von Südwesten nach Nordosten zog. Vor ihnen und zu beiden Seiten senkte sich das Gelände ab. Die Franzosen rückten aus dem Süden an.
Die schiere Masse an Rittern, Armbrustschützen und Versorgungseinheiten verhindert es, dass die Franzosen geschlossen das Schlachtfeld erreichen. Viele Ritter preschen auch vor, weil sie auf einen ordentlichen Gewinn spekulieren.
Das Machen von Beute, das Gefangennehmen gegnerischer Ritter, ist ja auch nicht nur ein Teil der eigenen Ehre, sondern ist auch ein Teil des eigenen Einkommens und Ertrages. Und man hoffte auf ein entsprechend hohes Lösegeld.
Philipp VI. Ist vor dem Kampf weniger optimistisch. Von unheilvollen Ahnungen geplagt, will er dem Feind lieber erst am nächsten Tag in aller Frische und mit voller Stärke begegnen.
Macht Halt mit den Bannern auf Befehl des Königs, im Namen Gottes und des heiligen Denis.
Doch die losstürmenden Kämpfer lassen sich nicht mehr anhalten. Über die Dynamik der Ereignisse berichtet der zeitgenössische Chronist Froissart.
Weil zu viele Herren unter ihnen waren, die ihre Macht zeigen wollten, ritten sie weiter, ohne jede Ordnung oder Formation. Und als ihre Führer die Engländer sahen, zügelten sie wie ein Mann ihre Pferde. So plötzlich, dass die hinter ihnen überrascht wurden und dachten, sie würden bereits angegriffen und zögen sich zurück.
Bei den Franzosen herrscht heilloses Chaos lange vor dem Sturm. Die Ritter in ihren bis zu 50 Kilogramm schweren Rüstungen sind schon vom Vormarsch entkräftet und gereizt. Ganz anders die Engländer auf ihrem Hügel. Ausgeruht und konzentriert erwarten sie in ihrer Stellung den ersten Angriff.
Der wesentliche Entschluss Eduards ist es, seine Kavallerie, seine Ritter nicht zu Pferde fechten zu lassen. Im Gegenteil, er durchmischt Men-at-Arms, bewaffnete, eigentlich Reiterkrieger und Fußsoldaten. Dies stärkt den Zusammenhalt der Truppe ungemein.
Bogenschützen bereithalten! In Doppelkeilformation!
Und die Engländer haben noch einen weiteren Trumpf in ihren Händen. Etwa 6.000 Bogenschützen aus England und Wales stehen an vorderster Front.
Der Ruf der englischen Langbogenschützen eilte diesen ja schon lange voraus. Und der Langbogen ist eine fürchterliche Waffe. Die Reichweite ist für eine Nicht-Feuerwaffe durchaus enorm. Mit wenigstens 100 Metern Gefechts- und Wirkungsdistanz. Ähnlich zwar der Wirkungsdistanz einer Armbrust, aber der große Vorteil des Langbogens liegt in der Zahl von Pfeilen, die pro Zeiteinheit abgeschossen werden können. Ein geübter Bogenschütze mag 16 bis 20 Pfeile in der Minute abzuschießen und damit eine Feuerdichte zu erzielen, die fast jeden Angriff zum Stehen bringen kann.
Erst am späten Nachmittag beginnt die Schlacht. Die Engländer haben die Sonne im Rücken, während die vorrückenden Franzosen gegen das Licht marschieren müssen. Über den Beginn des Gefechts schreibt Froissart:
Die englischen Bogenschützen traten einen Schritt vor und überschütteten die Genuesen mit einem so dichten und steten Hagel von Pfeilen, dass sie fielen wie Schnee. Als die Pfeile ihre Arme, ihre Köpfe, ihre Gesichter durchbohrten, brach bei den Genuesen, die noch nie auf solche Bogenschützen getroffen waren, Panik aus. Vielen riss die Sehne ihrer Armbrust. Manche warfen die Waffe weg und sie begannen zurückzuweichen.
Aber es gibt kein Zurück. Von hinten stürmen die französischen Ritter heran. Getreu ihrem Ehrenkodex will jeder der Erste sein, der den Feind erschlägt. Strategie oder militärisches Denken sind den Panzerreitern fremd. Flüchtende Armbrustschützen behindern ihren Vorstoß. Pferde und Reiter taumeln, tänzeln, fallen. Tausende galoppieren in ihr Verderben.
Der von seinem Schlachtross gestürzte Ritter, insbesondere dann, wenn er in der Reiterrüstung kämpft, ist zu Fuß relativ unbeweglich. Die Vorstellung eines auf dem Rücken liegenden Maikäfers geht vielleicht etwas weit, aber die Wehrfähigkeit und die Abwehrfähigkeit dieses Ritters ist eine eingeschränkte. Und in dieser Situation wird der Ritter nun von den Trossknechten oder von den einfachen Soldaten des Gegners gemeuchelt.
Die Franzosen wichen zurück. Viele von ihnen fielen, während sie durch das Schussfeld der Bogenschützen hetzten und die blutgetränkte Böschung hinunter zu ihren eigenen Linien strebten. Die erschöpften Engländer brüllten ihren Triumph heraus.
Crécy, dritter Akt. Die Folgen.
Das Licht des heraufdämmernden Morgens verlieh dem Nebel die schillernde Farbe einer Perle. In der Luft hing ein Geruch wie im Schlachthaus. Der Boden war von Pferdekadavern und Leichen bedeckt. Durch den Nebel hindurch loderten die Flammen.
Unter den Opfern des Gemetzels sind mehrere tausend Ritter und Edelleute. Auch der Bruder des französischen Herrschers und Johann, der Blinde, König von Böhmen, sind tot. Das Königreich verfällt in eine Art Schockstarre.
100 Franzosen wagten es nicht, 20 Engländern auf dem Felde zu begegnen, noch sich in einer Schlacht mit ihnen zu messen.
Schreibt ein englischer Chronist spöttisch über die Seelenlage der Franzosen nach Crécy. Selbst Philipp VI. Hatte verwundet in höchster Not das Schlachtfeld verlassen müssen. Die Engländer aber feiern die Langbogenschützen. Ihre Waffe wird später, auch wegen Crécy, zum englischen Mythos, besungen unter anderem in der Legende von Robin Hood, einem meisterlichen Bogenschützen. Und der Langbogen gibt bis heute Rätsel auf. Militärhistoriker Dirk Reitz.
Es kann festgestellt werden, dass ein Olympiakämpfer, ein Bogenschütze des 20. und 21. Jahrhunderts nicht imstande ist, überlieferte Langbögen aus dieser Zeit, also aus dem 14. oder 15. Jahrhundert, tatsächlich zu spannen. Das heißt, es bedarf offensichtlich nicht nur der Kraft, sondern einer speziellen Technik und eines speziellen Trainings, um aus einem Mann einen vorzüglichen Bogenschützen, einen vorzüglichen Longbowman zu machen.
Die Franzosen lernen aus der Niederlage in Crécy allerdings nichts. In Poitiers und Agincourt, zwei weiteren großen Schlachten des Hundertjährigen Kriegs, stürmen wieder tausende Ritter in den Pfeilhagel englischer Bogenschützen.
Crécy, ein Epilog.
Nehmen wir die militärischen Ereignisse des Hundertjährigen Krieges in der Spanne von Crécy bis Agincourt. So siegen meistenteils die Engländer und sie verlieren dennoch den Krieg.
Die Franzosen haben in der Auseinandersetzung am Ende vor allem finanziell den längeren Atem und präsentieren sich schließlich als nationale Einheit. Die Engländer müssen sich nach und nach vom Kontinent zurückziehen. Das hindert ihre Herrscher jedoch nicht daran, noch bis 1802 auch den Titel König von Frankreich zu führen.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an die Schlacht von Crécy, die am 26. August 1346 stattfand. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.